Und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer Folge Trenchcoat Talkers. Mein Name ist Dela und bei mir ist der großartige Hendrian. Hallo Hendrian.
Schönen guten Abend.
Na, wie ist es? Wir haben uns lange nicht mehr offiziell gesprochen.
Ja, ja, stimmt.
Aber soweit.
Ja, soweit eigentlich, soweit alles, ganz okay. Und bei dir so?
Wie mein Vater sagen würde, hoffnungslos, aber stabil.
Genau. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos.
Genau.
Um es mit dem Bürgermeister von Benjamin Blümchen zu sagen.
Benjamin Blümchen, gutes Stichwort. Hendrian, wusstest du von der Existenz von Bibi und Tina-Torte?
Mir war die Existenz der berühmt-berüchtigten Benjamin-Blümchen-Torte bekannt. Mir war nicht klar, dass es das auch für Pferdemädchen gibt.
Offensichtlich. Ich habe sie noch nicht getestet, aber sie steht gerade zum Auftauen im Kühlschrank.
Und lässt das auftauen?
Ja, das ist halt so tiefkühl wie die Benjamin-Blümchen-Torte ja auch.
Ja, aber ist das Gute daran nicht, dass man sie im angefrorenen Zustand isst?
Ja, aber Zähne.
Ach, ne, ja, okay.
Mhm. Ja, nein, ich bin sehr gespannt. Also, das Verkaufsmerkmal ist wohl das. Benjamin Blümchen-Torte ist ja so Erdbeercreme-Zeugs.
Mhm.
Und die Bibi und Tina-Dings-Sache ist mit Vanille und Schoko. Sieht aber auch sehr schmackhaft aus.
Ich bin gespannt, was du sagst. Ob das genauso künstlich schmeckt wie die Benjamin-Blümchen-Torte, nur halt mit Vanille und Schoko, oder ob das wirklich diesmal was ist, wo man sagen würde, da lag schon mal Vanille oder Schoko in der Nähe.
Naja, es ist für Kinder, also ich glaube.
Ja, okay, ja.
Die Chancen stehen sehr gering. Aber es kommt mit einem, mit zwei Freundschaftsbändern.
Ja, so lustig, wenn es nur eins wäre.
Aber ich weiß gar nicht, ich habe ja in meinem Leben noch nie selber so eine Benjamin-Blümchen-Torte gehabt. Sind da auch irgendwelche Goodies drin?
Berechtigte Frage. Wenn, dann wurden die mir immer vorenthalten. Kann natürlich durchaus sein. Andererseits, was will man bei Benjamin-Blümchen mit reintun? Ein Otto? Das könnte sein.
Oder irgendwelche Kommunistenpropaganda.
Oder das.
So ein kleines Che Guevara-Bildchen-Poster.
Wäre ja durchaus möglich.
Ach. Hast du liebevolle Erinnerungen an Benjamin Blümchen?
Absolut. Absolut. Es hat mich Jahrzehnte begleitet.
Naja, auf freiwilliger Basis jahrzehntelang begleitet.
Auf freiwilliger Basis.
Okay.
Als Kind habe ich es einfach sehr gerne gehört. Irgendwann kam der Moment, wo man verstanden hat, was sie da sagen und dass es wirklich sehr lustige Kommunistenpropaganda ist. Was immer noch sonderbar ist, dass ich das hören durfte, aber hey. Dann ist das quasi immer so mein letztes Mittel, meine letzte Patrone quasi bei Einschlafproblemen.
Mhm.
Nichts geht so gut wie Benjamin Blümchen. Aber ich will es halt nicht kaputt machen.
Ja, ich verstehe.
Benjamin Blümchen auf dem Baum. Beste Folge überhaupt.
Okay, ich werde recherchieren. Bei mir ist ja tatsächlich der Witz, dass diese ganzen Sachen, also ich meine, klar, hier Bibi Langstrumpf macht mich aggressiv, hatten wir schon mal das Gespräch. Benjamin Blümchen habe ich echt wenig Kontaktpunkte irgendwie. Aber was zum Beispiel, deswegen fragte ich gerade, ob auf freiwilliger Basis oder nicht. Ich habe ja sehr große Verbindungspunkte gehabt zu Hani und Nani. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
Die Alten erzählen in ihren Geschichten davon, ja.
Genau das. Diesen
gruseligen Monster Hani und Nani, der zweiköpfigen Schlange.
Ich habe Kopfkino und wir reden nicht drüber. Nanni und Nanni hatten nämlich meine Schwester geliebt und da ich mir ja früher mit meiner Schwester ein Zimmer geteilt habe ich diese Kassetten bzw. Schallplatten bzw. eventuell sogar Radioaufnahmen, ich bin mir unsicher, auch bis zum Erbrechen durchexerzieren müssen. Mhm. Und bis heute hängt bei dem Begriff Mädcheninternat bei mir ganz instant dran an, was zu zucken.
Und nicht auf die gute Art wahrscheinlich. Und
nicht auf die gute Art, genau
mhm.
das.
Mhm. Magst du für mich als zerebral-jungfräulichen Menschen kurz zusammenfassen, um was es dabei geht?
Das ist eine Geschichte von Missverständnissen. Nein, der Witz ist eigentlich ist es konzeptuell ziemlich cool. Weil diese Hanni- und Nanni-Geschichten ist halt so ein aus dem mindestens englischen Raum, vielleicht sogar aus dem amerikanischen Raum, aber ich glaube aus dem englischen. Geklautes Konzept, wo es halt wirklich so diese ganze Internats-Schulgeschichten und so weiter. Das ist ja ein Konzept, das zumindest in Deutschland nie so institutionell ausgebaut war, wie es zum Beispiel bei den Briten ist.
Genau, bei uns war Internat immer die letzte Strafe.
Genau. So, und da ist halt das Schöne, diese Geschichten, also die, ich weiß nicht genau, wie das ursprüngliche Ding heißt aus England. Aber die haben das halt in 100 verschiedenen Sprachen übersetzt und umgebaut, haben aber im Prinzip dasselbe gemacht wie bei Ein Käfig voller Helden, dass sie quasi in der deutschen Version davon Dinge kulturell angepasst haben. Auf den deutschen kulturellen Horizont. Der ja im Englischen gar nicht vorhanden ist.
Mhm.
Und das macht's im Nachgang jetzt als Erwachsener ein bisschen witziger, weil du jetzt diesen Kontext dazu hast. Also, es ist nicht ganz so krass wie bei Käfig voller Helden, dass die Rede von einer Kalinke ist, die im Buch gar nicht da ist. Aber zum Beispiel die Namen wurden eben angepasst auf Hanni und Nanni zum Beispiel. Und es sind halt im Prinzip ist dasselbe Blödsinn, zwei Schwestern im Mädcheninternat und jagen Geister und erleben Abenteuer und prügeln sich um Haarbürsten und was weiß ich was. Und ich habe sehr verschwommene Erinnerungen daran zum Glück.
Okay. Aus deinen Erzählungen schließe ich aber, dass es nicht von Rainer Brandt synchronisiert wurde.
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Wäre sehr lustig, wenn es einfach die gleichen synchronen Menschen gewesen wären wie bei Ein Käfig voller Helden.
Ja, nein, also mir geht es wirklich ums Konzept.
Okay, also es ist quasi Harry Potter ohne Zauberei.
Ja, so kann man sagen, genau.
Okay.
Und man muss auch dazu sagen, bei Ein Käfig voller Helden sind ja viele Sachen konzeptuell so entstanden, weil Werner Herzog da seinerzeit sehr die Pfoten drauf hatte.
Okay.
Weil er ja, ich bin nicht sicher, ob er selbst Jude ist, aber auf jeden Fall jüdische Abstammung.
Mhm.
Und er ja damals gesagt hat, also ich übernehme diese Rolle überhaupt nur in der Serie, wenn die Deutschen immer dumm dastehen und auch überzeichnet dumm sind.
Okay.
Also sehr viele Entscheidungen in der Käfig voller Helden Sache sind auch auf dieser Tatsache gewachsen.
Okay.
Ja, aber wie gesagt, also das ist sehr lustig, weil genauso wie eure tief empfundene Liebe für drei Fragezeichen und wie heißt das andere? TKKG?
TKKG ist Nazi-Kram, keine Ahnung. Ich bin nur drei Fragezeichen, aber ja.
Das sind alles solche Sachen, das ist an mir komplett vorbeigegangen als Kind.
Drei Fragezeichen an mir auch, völlig. Das erste Mal Kontakt mit drei Fragezeichen hatte ich, als ich mit Jonas zusammen wohnte.
Okay.
Weil unser Vermieter das immer zum Einschlafen gehört hat.
Okay.
Und sich vom Jonas dann Folgen auslieh.
Ah.
Und so fiel ich in dieses Loch und ja, kam da seitdem nicht mehr wirklich raus.
Das auch Harry Potter ohne Zauberei war und deswegen.
Der hatte das wohl zum Teil noch aus Kindertagen und ja.
Ja, nee, aber weil ja Jonas ja auch viele Sachen auch nicht konsumieren durfte als Kind.
Ja, deswegen. Ja, ja, ja. Aber das ist ja Ne?
Mhm, ich verstehe.
Es gibt ja keine Zauberei, es ist immer
ja, genau Scooby-Doo-mäßig,
der Mann hinter der... Ja, ja.
Ach, ach. Nee, aber irgendwie, das ist sowas, da fehlt mir ein kompletter kultureller Punkt auf meiner Landkarte.
Ja. Jetzt, Moment. Summ du bitte mal kurz eine Pausenmusik.
Ich zünd mir das mal eine Zigarette an. Was gab's denn noch alles, Heini und Nanni? Kennst du noch Nesthäkchen?
Nein.
Meine Schwester könnte in dem Alter sein, dass die Nesthäkchen noch gelesen hat.
Okay, nee, das sagt mir nichts. Ich habe kurz davon ablenken wollen, dass ich google, weil über einen Käfig voller Helden bin ich auf Stacheldraht und Fersengeld gestolpert. Kennst du das? Sagt dir das was?
Ganz, 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 ganz weitläufig.
Ist das ein Film zu... Ah, die Sat.1-Fassung von Ein okay. Käfig voller Helden. Okay. Weil die hat andere Synchronsprecher und deshalb war ich irritiert. Da wird nämlich Colonel Hogan von Martin Kessler gesprochen und Martin Kessler kennen wir als Stimme von dem Dings, dem Vin Diesel zum Beispiel.
Ja.
Oder ich meine auch von der Ghost Rider gespielt hat.
Ja, genau.
Ne?
Dann, wer ist der Typ denn? Ich hab Bild dazu, aber...
Nicolas Cage.
Ja, danke, genau.
Genau.
Aber weil wir gerade bei Käfig voller Helden sind,
ja.
Käfig voller Helden hat ja auch, zumindest in der englischen Synchronisation, ein paar Stimmen geteilt zu Mesh.
Ach was, okay.
Ich glaube in der Deutschen auch, aber ich bin mir gerade unsicher.
Oh.
Da kann ich wieder darauf hinweisen, wir haben übrigens wieder mit Mesh und der Messe angefangen. Wir sind jetzt in der vierten Staffel seit einiger Zeit.
Dann würde ich doch mal sagen, wird mehr Mesh unter Messer. Ja, stimmt. Ich sehe es gerade. Ich habe gerade die beiden Synchron-Tabellen quasi mal offen. Mhm. Colonel Hogan wird gesprochen von Thomas Wolf.
Mhm.
Und Captain Pierce wird gesprochen von Thomas Wolf.
Und Vader, glaube ich, auch. Ist auch einer von den... Gary Borkoff ist der Original-Schauspieler.
Ja, Raider, André Brandt. Ja, stimmt. Ich. Stimmt, da gibt es ein paar Überschneidungen. Martin Kessler spricht auch mit.
Überhaupt, für all die Menschen, die da noch überhaupt nichts entdeckt haben. Guckt euch Mesh an. Mesh ist immer noch eine fantastische Serie.
Und, um wieder den Bogen weiterzuspannen, Rainer Brandt kommt auch als Synchronstimme vor.
Wo schließt sich der Kreis?
Wo schließt sich der Kreis? Genau das.
So, wir wichsen mit Hendrian. Was? Entschuldigung. Ja, weshalb ich eigentlich ursprünglich diese Unterhaltung aufgemacht habe. Wir haben uns ja gerade unterhalten über Kindheitsdinge und Spielzeug und so. Weil der Tobi, an dieser Stelle grüßen wir den Tobi.
Hallo Tobi.
Er guckt ja gerade in seinem Twitch-Kanal lustige Otto-Kataloge durch.
Heute Quelle-Katalog Herbst-Winter 75-76.
Genau. Abonniert den Twitch-Kanal von Tobi. Tobi macht sehr viele lustige Dinge.
Twitch.tv/tmigge.
Genau.
Ich würde es in die Shownotes packen, aber wir haben keine Shownotes.
Genau das.
Und ja, im Quelle-Katalog gab es immer diese eine Doppelseite mit Spielzeug. Das ist richtig.
Ja, und deswegen hatten wir uns unterhalten über unser liebstes Kinderspielzeug.
Ach, diese Art Spielzeug. Ja, richtig.
Was war denn so das Schlaglicht in deiner Kindheit? Oder die Schlaglichter?
Das Älteste, woran ich mich erinnern kann, ist, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin der Sohn eines Angestellten im öffentlichen Dienst. Ich hatte die Kinderpost. Und es war sehr gut. Ich habe Kinderpost gerne gehabt. Allerdings, irgendwann waren die Postkarten aufgeschrieben, alle Marken verklebt und alle Umschläge zugeleckt.
Dann kam die innere Leere.
Ich fiel in ein tiefes Loch, aus das mich nur Konsum retten konnte. Also zimmerte mein Opa mir einen Tante-Emma-Laden. Und als die Registrierkasse das erste Mal Klitsching machte, war ich wieder ein glücklicher kleiner Hendrian.
Ja. Ich finde das sowieso, wegen vor uns von dieser Kinderpost schon gesprochen hattest. Ich hatte das noch geiler. Wir hatten ein im Prinzip war das nur ein Sperrholzbrett. Oder ich glaube zwei Sperrholzbretter. Auf Seite 1 war eine Post. Auf der Rückseite war ein Bahnschalter. Auf dem zweiten Brett war ein Kaufmannsladen-Ding. Was auf der Rückseite von dem Kaufmannsladen-Ding war, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wir hatten quasi alle drei Geschäfte in einem Dings. Du konntest dir daraus keine Ladenstraße bauen. Aber du konntest halt je nach Tageslaune quasi wechseln, bist du jetzt Bahn- oder Postangestellter.
Sehr was schön,
ja doch praktisch war, weil die ja teilweise auch dieselben Mützen und so hatten.
Ja.
Und so mit so einer lustigen Lochzange und Zeug und das war voll toll. Das war super.
Ja, cool.
Und ich bin auch total neidisch auf die heutigen Kinder, weil gerade so mit Fimo und Zeug, dass die in die Kaufmannsläden, in diese Mini-Kaufmannsläden so Sachen reintun. Hast du dir das mal angeguckt?
Nee.
Das ist ja sehr verbunden mit dieser ganzen wir bauen Miniaturquatsch-Geschichte.
Oh, okay.
Dieses Loch bin ich ja sowieso schon böse reingefallen. Da hat einer einen quasi wie ein Kaufmannsladen als Konditorei gebaut.
Oh, okay.
Mit 3000 kleinen Torten und Törtchen und Keksen und kannst du dir nicht vorstellen. Und Mini-Brot und Semmeln und was weiß ich. Und alles aus Fimo gebaut und so weiter. Große, große Liebe. Ganz, ganz große Liebe. Ach.
Schön. Ja, ich glaube, irgendwann nach dem Kaufmannsladen kam irgendwann mal ein Handpuppentheater. Da hatte ich auch sehr viel Freude dran, aber nie Publikum. Das war schlecht.
Deswegen hast du jetzt einen Podcast mit Handpuppen.
Oh ja. Oh ja. Ich brauche noch einen Greenscreen. Ich träume immer noch von Alt und Verbittert, der Handpuppen-Twitch-Kanal.
Sofort dabei. Und wenn du neue Requisiten brauchst, sag Bescheid.
Man kann dieses Internet gar nicht genug zumüllen.
Das stimmt.
Ansonsten endete dann eigentlich auch ziemlich bald meine Karriere mit imaginären Berufen und ich habe mich der Wissenschaft zugewandt, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich lesen konnte, also so mit 4 ungefähr, habe ich mir eigentlich nur noch Lexika gewünscht. Am liebsten, ich weiß nicht, wo sie das her hatten, aber so wahrscheinlich von der Oma vom Speicher. Ja. So der Illustrierte Bremen, die Bücher von Cimek habe ich gehabt. Aber halt alles so 60er Jahre Ausgaben, ne? Also so gerade so nicht mehr Fraktur. Ganz viele Tierlexika, Bäume, eines meiner Lieblingsbücher, Gift Pflanzen, Gift Tiere aus dem DTV-Verlag.
Und trotzdem leckst du immer noch in jedem Spiel die Frösche an.
Deswegen lecke ich die Frösche an. ja, generell so, ne? Bäumebücher. Und dann natürlich irgendwann das Rabbit Hole mit den Steinen. Ich hatte sehr viele Steine und kleine Lupen. Sie versagten mir leider einen Chemiebaukasten, sodass ich nicht mit Säure an die Steine konnte. Aber zumindest hatte ich Hämmerchen und Lupen und den kleinen Mineralienführer und den großen Mineralienführer und den größten Mineralienführer aller Zeiten. Es waren schöne Zeiten. Hattest
du auch schon gärtnerische Ambitionen? Oder mochtest du einfach die Pflanzen in der Theorie?
Es ist schwierig, weil ich musste mit auf die Ländereien und musste dort die Felder bestellen. Mit nichts anderes als einer Ledershorts und Gummistiefeln.
Aufwuchs im Winter, bei minus 40 Grad.
Es gab nur zwei Jahreszeiten. Es gab plus 40 Grad und es gab minus 40 Grad. Und jeden Samstag wurde Rasen gemäht. Mhm. Auch das habe ich relativ früh gemacht. Wo steckt er denn seinen Finger da rein?
Ich habe Fragen, aber okay.
Ich war abgelenkt von Tobis Stream, Entschuldigung. Hab schon relativ früh angefangen mit dieser Rasenmäherei. Mhm. Die Ländereien waren relativ groß und sehr bergig und man musste früh anfangen, um zur Abenddämmerung wieder zu Hause zu sein. Mit dem Ersatzkanister auf dem Buckel ging es also dann raus ins Feld. Insofern war Gärtnern für mich nie freiwillig, sondern mehr so eine Art Verpflichtung dem Stamm gegenüber.
Ja, verstehe.
Und es gab viele Stämme. Tannen, Weiden und Ahorn.
Ja, nun auch.
Den Birnbaum durfte ich nicht ran, dafür war ich zu schwer. Wenn ich darauf geklettert wäre, wäre er kaputt gewesen.
Na, das ist gemein.
Ich habe gerne im Kirschbaum gespielt, weil auch da der Nervenkitzel etwas höher war. Auch der war, wie alles in meiner Jugend, am Hang.
Mhm.
Und unten war die Brombeerhecke.
Das ist eine sehr günstige Mischung.
Naja, der Reiz ist größer, im Baum zu bleiben.
Ja, das ist richtig.
Wenn du hinten runterfielst, kullerst du dir die Böschung runter. Die Brombeeren, wenn du oben rausgefallen bist, landest du in den Himbeeren. Klingt auf den ersten Blick nach dem kleineren Übel, aber auch Himbeeren haben Stacheln.
Ja.
Das möchte ich als Wandtattoo bitte haben. Im Badezimmer, über dem Spiegel.
Möchtest du es als Wandtattoo oder als Wandbehang gehäkelten?
Oder als so ein LED-Panel.
Ist auch gut.
Dass ich es beim Rasieren immer sehe, auch Himbeeren haben Stacheln.
Große Lebensweisheiten, sehr wichtig.
Ja, ja. Und der Sommer am Hang war noch die angenehmere Jahreszeit. Denn wenn Winter am Hang war, bist du zum Rasenmähen raus und kamst erst im Frühjahr wieder.
Aber du hast auf dem Weg viele neue Freunde gefunden. In den Himbeerbüschen. Mäuschen.
Steine habe ich gefunden. Nur Steine. Wir hatten nur Steine und Winter.
Aber du mochtest doch Steine.
Das ist richtig. Ich hatte aber auch keine Wahl. Wenn Kinder nur Lexika lesen, werden sie seltsam.
Ja, ich hatte ja in einer ähnlichen Situation auch meine erste Erfahrung mit dem Kapitalismus.
Mhm.
Und hier ist ja auch Winter. Also hier ist ja so Eisbären-Pinguin-Winter.
Mhm.
Und uns ist als Kindern erklärt worden, ja, Tiere, die im Tierpark sind, die brauchen ja im Winter auch was zu essen. Und da kriegen die dann ganz viele Kastanien und Eicheln. Und die kann man da auch hinbringen.
Mhm.
Meine Schwester, die 5 Jahre älter ist als ich, und ich dachten, ha, gutes Geschäftskonzept eigentlich.
Mhm.
Hey, Angebot, Nachfrage, dies, das. Komm, wir gehen jetzt Kastanien sammeln.
Ja.
Weißt, Kinder, Herbst, Taschen voller Kastanien, sowieso immer.
Natürlich.
Ja, ist ja gewissermaßen ein Naturgesetz. Wir dachten, wir heben das auf ein neues Level. Wir lassen das mit den Taschen. Wir nehmen Eimer.
Mhm.
Da haben wir einen großen Dachboden. Wir können also erstmal eine Weide sammeln. Dann fragen wir Papa, ob er uns den Hänger leiht und mit uns mit dem Hänger voller Kastanien in den Tierpark fährt, um die dort zu verkaufen an die hungrigen Tiere. Natürlich, weil wir wollten ja nicht zur Last fallen, achten wir klären das mit dem Hänger, wenn es soweit ist.
Mhm.
Haben aber natürlich das Sammeln schon regelmäßig.
Okay.
Wir trugen also eimerweise, und zwar über mehrere Wochen, jeden Tag mindestens 2 Eimer Kastanien und Eicheln und Bucheckern auf unseren sehr steilen, sehr komischen Dachboden.
Mhm.
Bauten dort ein kleines Gestell, wo wir die reingeschüttet haben, freuten uns, sprang ab und zu in dieses Behältnis mit Kastanien und Bucheckern, wie Dagobert in seinen Geldspeicher, weil war ja eine Geldanlage. Freute mich, guck mal, Schwesterchen, wir werden reich. Dann kam der Tag, als wir unseren Vater fragten, ja, wir bräuchten mal deine Fahrradtätigkeiten und deinen Hänger. Warum braucht ihr meinen Hänger? Naja, wir hätten da eine Geschäftsidee und der Tierpark hat doch gesagt, die suchen ganz doll Kastanien und das war der Moment, wo mein Vater in sehr schneller Reihenfolge die Farben gewechselt hat. Er war sich eine Zeit lang unsicher, ob er laut wird oder lacht.
Mhm.
Dann hat er uns gefragt, ja okay, aber wo habt ihr denn das Zeug jetzt? Er hat es auch noch nicht übers Herz gebracht, uns zu sagen, dass wir kein Geld dafür kriegen werden. Und dann betrat er den Dachboden.
Ja.
Und wechselte er nochmal in schneller Folge die Farbe. Entschloss sich dann aber angesichts unserer beider sehr begeisterten Gesichter und wie stolz wir aufeinander waren, dass er doch lacht, statt zu schreien. Woraufhin er dann doch das Zeug in den Tierpark gefahren hat und es verschenkt hat, aber er hat uns dann wenigstens zum Essen eingeladen. Das war ja wenigstens was.
Ach, ach, ach.
Aber ja, ich weiß, was du meinst mit Kindern, die nur Lexika lesen werden. Komisch.
Mhm.
Bei mir war der Punkt, als ich mit 10 versucht habe, meiner Mutter nicht zu erklären. War auch nicht unbedingt mit Erfolg gesegnet, aber nun. Der Versuch war da.
Ja.
Naja, und dann hatten wir es ja gerade noch von Lego. Und ja. Lego, ich hatte eine große Kiste Lego, ja, das weiß ich.
Mhm.
Bin aber irgendwie nie so richtig damit warm geworden. Liegt aber vor allem daran, wo ich Kind war, gab es diese Auftrennhebelchen noch nicht.
Bei mir auch nicht.
Und ich habe halt nie die Kraft gehabt, die Dinger jemals wieder auseinanderzubringen.
Mhm.
Ich glaube, daran ist bei mir die Liebe zu Lego gescheitert.
Okay. Nee, Lego war... Also es existierte auch Playmobil.
Mhm.
Aber das war mehr so... Ja, so die kurze Einstiegsdroge vielleicht. Es war mehr was, wo man wusste, ach, das kann auch die kleine Schwester noch benutzen.
Mhm.
War Lego. Ich hatte eine Kiste Lego. Eine große, so eine Eurobox voll. So eine große. Und ich habe jeden Groschen, den ich kriegen konnte, in Lego umgesetzt.
Mhm.
Das war mir furchtbar egal, was das für ein Modell ist. Es ging mir nur um die Steine. Weil anders als professionelle, jung gebliebene Lego-Bauer in diesem Internet hielt ich nichts von Sortieren.
Ja.
Es gab eine große Box, es gab einen großen Haufen und ein glückliches Kind, was in diesem Haufen wühlte, bis es den passenden Stein gefunden hat. Und natürlich völlig egal, was für eine Farbe. Hauptsache, der hat gepasst.
Ja, aber da sind wir wieder unterschiedlich. Da merke ich es jetzt gerade wieder. Ich verstehe das Prinzip Haufen. Das habe ich auch bei Lego noch gemacht. Wo es bei mir schon wieder schwierig geworden wäre mit den Kategorien im Kopf und Dinge müssen ihre Richtigkeit haben, wäre der Punkt mit der Farbe gewesen. Und da hat es schon wieder gereicht, wenn der eine Stein ausgeblichener war als der andere. Da habe ich dann als Kind schon wieder dieses Augenzucken gehabt.
Okay, nee, das war... Ich wollte gerade sagen, es war egal, es stimmt nicht, es gab Ausnahmen. Es gab ja da irgendwie so transparente Steine in Weltraumfarben. Die durften nicht mit den normalen Farben, also völlig klar. Die waren reserviert für spezielle Dinge. Aber ansonsten war mir das völlig wurscht. Es ging immer mehr um die Form als um die Farbe.
Das ist spannend. Das ist...
Ja.
Aber ich war ja Stabilbaukastenkind.
Okay.
Weil ich komme ja aus einer Kraftfahrer-Dynastie. Das heißt, ich habe ja mein halbes Leben lang zugebracht in Garagen mit Motoren und Gewinden und Zeug und Kurbelwellen und Sachen. Und Papa hatte halt und Opa hatte halt Stabilbaukästen. 3, 4, 5 Stück. Also diese großen mit hier diesen riesigen Radmagneten.
Okay.
Oder hier diese Lochstäbe.
Ja.
Ja. Und da hab ich meine dreiviertelste Kindheit damit zugebracht. Da habe ich dann Seilzüge gebaut, ich habe mir einen Chipsaufzug gebaut. Zum Beispiel. Ja, das war fantastisch. Also Stabilbaukasten war super.
Ja, so richtige Baukästen. Ich hatte auch irgendwann mal einen geschenkt bekommen. Also vielleicht noch dazu, Lego-Technik war nie so mein Ding. Und auch diesen Baukasten, das war ganz nett. Aber mehr auch nicht. War nicht so meins gewesen. Bei mir kam dann quasi direkt der Sprung von Lego zu ich benutze Maschinen.
Ja.
Alles, ich will nicht sagen, begann damit, das wäre falsch. Wie ich ja eingangs geschrieben habe, war die Outdoor-Aktivität bei uns zwangsweise sehr hoch. Und wie das halt so ist auf einer Privatranch, du sammelst halt jedes Stück Restholz in irgendeiner Form, weil du kannst es nochmal gebrauchen. Egal was es ist, egal wie lang, egal wie groß. Das nahm ich eines Tages zum Anlass, mir ein Baumhaus zu bauen. Damit war Vater allerdings nicht einverstanden, weil das war sein Bauholz.
Und selber.
Außerdem war es sehr stümperhaft zusammengezimmert. Es geht nicht. Also fingen wir an, wochenlang Paletten von allen möglichen Versanddingern, die er finden konnte, einzusammeln. Um danach wochenlang Paletten zu zerlegen. Bretter. Um daraus, ich will es nicht Baumhaus nennen, das würde der Tragweite nicht gerecht werden. Ich ja bereits sagte, wir lebten am Hang. Immer. Das heißt, alles, was dir nicht wegrollen sollte, musste auf terrassierten Flächen gelagert werden. Wir bauten also in den Hang ein Haus. Zwischen die Bäume, sagen wir mal. Was auf der einen Seite 3 Meter in die Luft ragte, weil am Hang. An der anderen Seite tretbar durch den Hang war. 2,50 Meter normale Raumhöhe. Grundfläche 4 mal 3 Meter. Bauten es auf der, wie sagt man denn, auf der abstehenden Seite sozusagen auf entsprechend hohe Stelzen und hatten quasi ein paar Monate ein Bauprojekt. als das fertig war, bekam ich die Schlüssel überreicht dazu und hatte mein eigenes Häuschen.
Ja.
Das war sehr schön. Ich war ein glückliches Kind. Allerdings, wie es unter Geschwistern so ist, wollte meine Schwester auch mit rein. Das ging aber nicht. Also bauten wir ein zweites Haus. Ja, dieses Konzept Baumhaus hatte ich also nie. Beziehungsweise vielleicht einen halben Nachmittag. Aber Häuschen bauen, Blockhütten bauen, würde ich mir noch zutrauen. Oh ja.
Und die hielten dann überhaupt so ungefähr. Das war auch immer das schönste Spielzeug. Wenn so von Papa oder von Opa und so, also man muss ja dazu sagen, mein Opa hat ja immer mit dem Haus gewohnt. Ne? Das ist ja Opas Haus und da war also immer da. Und Opas Garage war immer da. Und Opa hat immer, ich halte ja bis heute schweißend für mindestens alchemistisches Geheimwissen. Weil auch das so eine Erinnerung bei mir ist, wenn Opa geschweißt hat, durften wir ja nicht hingucken. Weil Opa hatte halt die Schweißerbrille, aber wir Kinder ja nicht.
Ja.
Und deswegen ist uns immer gesagt worden, ich schweiße jetzt, dreht euch mal um. Aber wenn ein Erwachsener zu mir sagt, dreh dich mal um, ich muss jetzt was machen, muss der ja da Zauberei machen, bei der ich nicht zu Gast. Ja,
vor allem, es gibt dann Blitze und Britzelgeräusche und dann ist da auch immer ein ganz anderes Dings.
Ja? Ja. Also das war für mich immer voll das arkane Wissen.
Ja.
Zugegebenermaßen mit dem heutigen Wissen, das ich habe, ist es immer noch arkanes Wissen, aber auf einer anderen Ebene. Genau dasselbe Problem hatte ich übrigens auch, weil du sagtest du uns, du konntest mit so 4, 5 lesen. War ja bei mir ähnlich. Ich konnte ja auch relativ zeitig lesen. Konnte auch relativ zeitig schreiben. Oh, ich sehe gerade meine Dornaugen wieder. Das erste Mal seit 3 Wochen.
Oh.
Voll gut. Ja, gleich zu den Dornaugen. Man kann es wissen. Ich konnte relativ schnell lesen. Ich konnte auch relativ schnell schreiben. Aber dann mit dem... Weil, zwei Probleme. Erstens, ich war ein sehr gelangweiltes Kind. Weil groß draußen rumspringen ging ja in meinem Fall relativ wenig. Und zweitens, ich war Linkshänder. Also ich bin genau genommen immer noch Linkshänder, aber ich bin halt umgelernt worden. Nicht aus Linkshänder sind böse Gründen, sondern bei mir aus medizinischen Gründen, weil die Körperhaltung, hätte ich weiter mit links geschrieben, hätte die Skoliose, die ich eh schon habe, noch viel schlimmer gemacht.
Okay.
Deswegen mussten sie mich umlernen. Das Problem aber an der Sache war, das Umlernen war halt sowieso schon die Hölle. Weil erstens musst du halt das komplette Hirn eigentlich einmal umbauen.
Ja, ja.
Und zweitens, jedes Mal, wenn ich es gelernt hatte, hatte ich mir den Arm gebrochen. Dann musste ich wieder mit links schreiben und damit war das Thema wieder durch. Also diese Sache hat sich bei mir über mehrere Jahre hingezogen im Prinzip. Und sie ist übrigens auch immer noch nicht ganz raus. Also so Sachen wie ein Messer bediene ich immer noch mit links. Egal, da wollte ich nicht hin. Auf jeden Fall wegen dieser Linkshänder-Sache. Und weil sie mir nicht noch mehr umlernen wollen mussten, durfte ich nur Großbuchstaben schreiben. Also ich durfte noch, bevor ich in die Schule kam, keine Kleinbuchstaben lernen. Und auch das war wieder der Punkt. Arkanes Wissen. Wenn die mir das verbieten, dann muss das ja einen Grund haben. Dann gibt mir das ja Macht. Jetzt war ja nur das Problem. Wie gesagt, ich konnte lesen. Ich habe eigentlich jeden Abend mit meinem Papa Zeitung gelesen. Das heißt, ich wusste, wie Kleinbuchstaben aussehen. Ich wusste nur erstmal noch nicht, wie ich sie produziere. Ja, also auf jeden Fall, ich weiß genau. Und dadurch lag aber halt bei uns auch immer so Baumaterial und Motorenteile und Zeug und Sachen rum. Und dann haben wir ja 1990 auch die Ranch gekauft. Und haben dann ja Brunnen gegraben und alles und Zeug. Und als wir diesen Brunnen gebaut haben, das werde ich nie vergessen, das war ein Akt ohne Ende, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil Granitboden. Und zwar nur Granitboden.
Ja, ja.
Und vielleicht 300 Meter nebenan Steinbruch. Das heißt, Grundwasserpegel, Sie verstehen? Ja, wir haben nach Wasser gegraben, wir haben auch Wasser gefunden. Haben dann diese Brunnenringe da reingelassen Und damit das nicht so scheiße aussieht, diese Brunnenringe noch mit Beton und Steinen, hier so großen Steinen, quasi verziert. Ja, bedauerlicherweise war dann halt eine Dela einige Zeit unbeaufsichtigt. Und es lagen Steine rum und angerührter, fertiger Beton.
Mhm.
Was Dela sich dann natürlich zur Aufgabe gesetzt hat, gucken gerade alle nicht, spielt gerade niemand mit mir. Mir ist langweilig, setzen wir das doch in was Kreatives um. Und baute eine Dela-große Schildkröte aus Steinen und Beton.
Okay.
Mit 5.
Ja.
Du kannst dir also ungefähr vorstellen, wie lang ich unbeaufsichtigt war.
Mhm.
Mein Vater kam dann irgendwann, sah mich. Du hast einen verschwundenen Steine.
Mhm.
Du hast einen mittlerweile gebundenen Beton. Und sah neben mir eine Dela-große Schildkröte.
Aha.
Auch da, mein Vater wechselte in schneller Abfolge die Farbe. Entschloss sich dann letzten Endes, was er aber sehr oft tat, tatsächlich dazu, auch da wieder nicht zu schreien, sondern nur sehr beeindruckt zu nicken. Und mich ab dafür den Rest des Jahres mit der Gestaltung des Brunnens zu
verdienen. Ja, ja.
Ich hatte ja bewiesen, Arbeitsschutz hatte ich verstanden mit dem Umgang mit Beton und ähnlichen Dingen.
Mhm.
War super.
Ach,
aber
ach,
das war bei mir auch. Also so mit rumliegendem Baumaterial irgendwas zu veranstalten. Mhm. Das war bei mir auch als Kind immer großartig. Dann möchte ich natürlich den Ralf grüßen. Denn eins der Dinge, die ich von meinem Papa auch gelernt habe, war ja Tiffany. Also dieses Buntglaszeug.
Ja.
Auch da, ich war da gerade so in der Schule, da hat er mir einen Lötkolben in die Hand gedrückt.
Mhm.
So sind gewesen, ja, pass auf, wir bauen jetzt ein Gewächshaus aus Buntglas.
Ja.
Ich schneide, du lötest. Und ich kann mich nicht erinnern, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, es gab keine Verletzungen.
Ah. Nee, sowas gab es bei uns eigentlich nicht. Bei uns hat es immer alles, wie soll ich sagen, der Unterhaltungswert war relativ gering. Hm. Ging dann doch mehr um so Dinge wie, wir produzieren jetzt Nahrungsmittel.
Ja klar, logisch. Wir haben ja hier keinen, in dem Sinne keinen Hof. Wir haben halt ein relativ großes Grundstück, aber wir waren ja nie in irgendeiner Form Selbstversorger oder irgendwas.
Mhm.
Also das war hier alles auf Hobby-Maßstab von Anfang bis Ende.
Ja, ich glaube da inzwischen, dass der Vater da einfach ein bisschen, ich will nicht sagen Trauma weg hatte, aber der ist ja 42 geboren.
Ja,
er hat enorme Hungerzeiten mitgemacht als kleines Kind. Der hatte noch Narben, wo er sich mit anderen Kindern mit selbstgemachten Knüppeln um Äpfel geprügelt hat. Er hatte einfach da so einen Hau weg mit, ich muss Lebensmittel produzieren können.
Logisch.
Und das war bei uns halt ein großes Ding, ne? Also es waren immer genug Kartoffeln auf dem Feld sozusagen, dass du den Winter über die Runden kommst und so weiter.
Ja.
Also das war schon irgendwie drin. Und kommt halt auch eigentlich aus einer Bauernfamilie, also war das wahrscheinlich einfach anerzogen.
Ja, logisch, klar. Ja, und bei uns ist halt der Fall in dem Sinne ein bisschen anders gelagert. Erstens, mein Pap ist ja viel, viel jünger.
Mhm.
Also mein Pap ist 61er Jahrgang.
Ja.
Erstens das. Zweitens, wir sind hier halt mitten im Dorf.
Mhm.
Und rundherum sind die Bauerngüter und wir sind mit den Bauern halt immer in die Schule gegangen.
Mhm.
Also das waren halt die Schulfreunde von meinem Pap, beziehungsweise deren Kinder waren meine Schulkollegen.
Ja, ja.
Und hier war ja auch dann noch DDR-Zeiten, zu Zeiten, wo mein Vater halt Kind war und so weiter.
Mhm.
Das heißt, das hat ja eh alles auf einem anderen Level stattgefunden. Im Sinne von, wenn du halt derjenige warst, der einen LKW hatte, zum Beispiel, warst du ja für ganz andere Sachen prädestiniert als, ne? Und da war es halt eher so, dass du hey, pass mal auf, hol mir mal eine Fuhre Sand irgendwo her.
Mhm.
Und hast halt dafür aber 3 Schinken geschenkt gekriegt, sag ich mal jetzt.
Mhm.
Von daher war für uns die Versorgersache weniger das Problem, als eben vielmehr die technische Seite daran.
Ja, klar.
Na, also das ist einfach, glaube ich, wirklich aus welchem Kontext du da selber geprägt wirst.
Ja, ja.
Aber das sind halt solche Sachen, ich kann mich, glaube ich, an fast jedes Auto erinnern, das wir hatten.
Mhm.
Und dazu meine ich nicht nur die privaten, sondern auch jeden LKW, den mein Opa gefahren ist, jeden LKW, den mein Papa gefahren ist.
Mhm.
Wie gesagt, die Lieblingsgeschichte ist ja immer noch, das glaube ich auch aus Wort, weil es funktioniert bis heute. Ich habe ja durch diese ganzen Knochenbrüche und so weiter wahnsinnig viel geheult als Kind.
Mhm.
Vor allem halt als Baby, weil ich kam ja auf die Welt mit.
Ja, klar.
Gebrochenen Oberschenkeln, gebrochenen Rippen und bla. So, und natürlich kannst du als Baby das ja auch noch nicht greiflich machen, was das Problem ist.
Mhm.
Das heißt, demzufolge war da wahrscheinlich eine Dunkelziffer an Faktoren jenseits von Gut und Böse. Demzufolge eben immer als Kind geheult und nie geschlafen und alles war ganz schlimm. Was dann zum Anlass genommen wurde, dass mein Papa, wenn gar nichts mehr geholfen hat, mich in meinen kleinen roten Tragekorb gelegt hat und diesen kleinen roten Tragekorb hinten in den W50 gelegt hat und mit dem W50 einmal mit mir durchs Dorf gefahren ist.
Mhm.
Und dann war das Ding ja auch schön laut und hat schön vibriert und dann bin ich eingeschlafen. Innerhalb von Sekunden.
Also ich
hab die Autotür gehört und wusste, jetzt wird alles gut.
Mhm.
Und das ist tatsächlich aber ein Ding bis heute. Ich sitze im Auto und schlafe ein. Also das ist ein Reflex, der ist bei mir so tief drin.
Ja.
Ah. Ja, und dann haben wir eine Zeit lang Trabis neu aufgebaut.
Mhm.
Also so nach Wende, wo sie alle ihre Trabis billig verscheuert haben.
Ja.
Und wir dann halt die Trabis geholt, haben die schön eingerichtet, haben die dann teuer wieder verkauft.
Ja.
Mhm. Das war auch super. Und noch sowas, was auch bei mir ganz tief drin ist. Papa hat ja immer Revell gebaut. Ja, Revell-Baukästen.
Mhm.
LKWs. Und ich. Die durfte niemand anfassen. Das war heilig, das Zeug.
Ja.
Aber ich durfte immer mit sauber machen. Mit Rasierpinsel. Einen kleinen Rasierpinsel und einen kleinen Make-up-Pinsel und dann durfte ich die mit sauber machen. Das war voll gut. Und irgendwann hatte ich im Kinderüberraschungsei auch so einen kleinen Plastik-LKW. Da bin ich ganz stolz zu meinem Papa gelaufen. Hab gefragt, Papa, ich habe einen kleinen LKW. Darf ich den bemalen? Ja, klar, darfst du den bemalen. Ja, aber ich will deine Revell-Farben. So, dann hat Papa seine Revell-Farben aufgetragen. Und dann habe ich ein LKW mit Revell-Chrom, so mit Stoßstange und Felgen und allem.
Zick.
Achso, den habe ich heute noch.
Weil. Ja. Ach.
Wo kommt eigentlich bei dir die Sache mit dem Kochen her?
Dem Kochen? Aus schierer Verzweiflung. Ich durfte zu Hause nicht kochen.
Okay.
Ich durfte nichts anfassen, was in irgendeiner Form mit Küche zu tun hat. Das war Mutters Gebiet.
Weil Ölbilder oder weil...
Nee, da war die Mutter einfach immer gegen. Das war ihr Ding und das...
Ich dulde keine fremden Leute in meiner Küche.
Quasi, genau.
Ja. Okay.
Wobei sie das auch nicht gern gemacht hat. Der hat es auch sehr gehasst.
Mhm.
Und zwar alles daran, aber trotzdem durfte es auch kein anderer tun.
Ja.
Nun, mit 18 verließ ich ja das elterliche Gehöft, um mein Glück in der weiten Welt zu suchen. Stellt sich raus, Essen wächst nicht auf Bäumen. Also schon, aber nicht das Leckere. Ja, und nach einigen Jahren der Experimentierphasen und Lebensmittelvergiftung merkte ich irgendwann, so geht's nicht weiter. Mag Jonas nicht nach dem sagenhaften Eintopf Akt 5.
Okay.
Weil sie den noch nicht davon erzählt hat. Wobei, frag ihn ruhig danach. Er wird dir Geschichten erzählen. Ich habe mich jahrelang quasi nur von Fertiggerichten ernährt, weil nichts anderes funktioniert hat. Und wenn ich gekocht habe, kam sowas raus wie Eintopf Akt 5. Wir nannten ihn Akt 5, weil er ungefähr so aussah wie in Diablo 2, der fünfte Akt.
Okay.
Es sah wirklich einfach nur aus wie Lava, roch abscheulich, enthielt aber mehrere Knollen Knoblauch. Weil Gemüse ist wichtig. Ja, im Grunde genommen war es Knoblauchsuppe mit ganzen Früchten.
Okay.
Irgendwann trug es sich dann zu, dass ich meine eigene Wohnung nicht länger bespielen wollte, weil ich mal wieder eines meiner Studienjahre abgebrochen habe und mit Jonas zusammenzog. Jonas, Kochkünste sind nicht von schlechten Eltern.
Im wahrsten Sinne des Wortes, weil seine Mutter hat
ich
das
mal gemacht. Ich wollte gerade sagen, passend zu Jonas.
Richtig. Und Jonas ruft in die Küche.
Richtig. Dort habe ich einiges gelernt. Gleichzeitig bin ich aber auch, wir wissen ja, ich bin der Meister der Schlafstörungen, schon zu Schulzeiten eigentlich, aber da noch viel intensiver, in ein Loch gefallen. Du kennst Alfons Schubeck? Ich konnte so gut schlafen dabei. Ich habe also exzessiv Kochsendungen geguckt und habe dabei endlich geschlafen.
Aber man lernt ja nicht, am besten im Schlaf.
Was mir nicht klar war, war, dass doch was hängen bleibt dabei. Außerdem habe ich eine respektable Sammlung an Kochbüchern durchgelesen. Weil man will das ja auch nicht so auf sich sitzen lassen, dass man es nicht so kann. Ja, und hab mir viel darüber angelesen, viel ausprobiert, viel gruselige Dinge dabei erfunden, aber eben auch Brauchbares. Und ja, irgendwann zog ich dann ja mal komplett aus, zog in die große Stadt, lernte fremde Menschen kennen, die noch anders kochten. Ja, und eins begab sich zum anderen und schwuppdiwupp, ehe man sich versah, hat man 40 Kilo zugenommen, aber das auf eine sehr gute Art und Weise.
Ja, weil genau. Bei mir war lustigerweise immer der Punkt, also ich habe ganz früh mit Oma gekocht. Ich hatte auch so einen kleinen Mini-Herd, aber nicht so Kinderküche, wie es heutzutage ist, mit Plastikpfanne und ich tue so, als würde ich kochen, sondern den hat auch Opa irgendwann mal organisiert, fragt mich nicht woher. War wirklich so ein 40 cm langer Herd mit einer oder zwei, ich weiß es nicht genau, Kochplatten. Voll funktionsfähig mit allem Pipapo. Und eben so einer kleinen, selber geschweißten Mini-Pfanne und einem kleinen geschweißten Topf. Und dann habe ich mit Oma von ganz klein auf, ich glaube, da war ich auch noch nicht in der Schule, habe ich Tomatensoße und Nudeln gekocht, zum Beispiel mit Oma. Oder dann später war zum Beispiel Mandeln schnitzen. Immer wenn Kuchen irgendwie gemacht werden musste, mussten Mandeln geschnitzt werden. In unheiligen Mengen. Die Mengen an Mandeln, die ich in meinem Leben geschnitzt habe, kann sich keiner vorstellen. Aber das musste per Hand gemacht werden. Da wurden diese Mandeln mit heißem Wasser übergossen, dann musstest du ein bisschen warten und dann musstest du die da in Eiswasser reinschnitzen.
Oh ja, ich erinnere mich an Zeiten, wo Jonas und ich Marzipan gemacht haben.
Genau.
Unheilige Mengen.
So. Also das war so das an Kindheitsküchenerfahrung. Aber es ist irgendwie nie dazu gekommen, dass mir meine Mutter oder meine Oma so richtig kochen Also ne, wie Oma halt kochen das beigebracht hätten. Liegt aber halt auch daran, ich habe den ersten Rollstuhl gekriegt, da kam ich in die Schule. Und ich kam auch mit diesem Rollstuhl nie an den Herd. Also rein höhentechnisch kam ich da nie ran. Daher war das halt nie so richtig möglich. Jetzt bin ich ja auch relativ zeitig ausgezogen. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin ein Mensch, der war ich aber auch schon immer, unabhängig von unserer Situation, wie sie sich dann entwickelt hat. Ich war nie der Mensch, der zum Beispiel bei meinen Eltern in den Kühlschrank gegangen ist und sich dort was rausgenommen hat. Also nicht mal, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Ich habe gefragt, haben wir mal was zu essen? Oder ich habe halt sowieso was gekriegt. Aber na, also so dieser reine Punkt von, ich laufe in die Küche, mache den Kühlschrank auf, guck, was drin ist, hat nicht stattgefunden bei mir.
Bei uns auch nicht.
Einerseits aber halt durch emotionale Gründe und an andere Leute Schränke gehen ist komisch. Aber andererseits eben vor allem auch, weil ich kam ja nie ran. So, naja, und dann bin ich ja irgendwann ausgezogen. Und dann sitzt du da und, ja, kochen.
Ja.
Jetzt hatte ich nur das große Glück, mein Vater war bei der NVA Küchenbulle eine Zeit lang. Deswegen, alles, was ich über weitere größere Küchenerfahrung verfüge, bezieht sich auf Truppenverpflegung. Aber das funktioniert und das habe ich von der Pike auf gelernt.
Ja.
Also so Sachen wie Rührei für 140 Mann kochen. Ein Problem, gib mir eine halbe Stunde. Oder hier so Semmeln mit Ketchup und Schinken und Salami-Füllungszeugs. Ein Thema, kann ich dir für 200 Mann machen, wenn es sein muss. Für eine Person kochen, ist ein ganz anderer Maßstab. Das fiel mir unglaublich schwer, das wieder zu lernen. Naja, und ansonsten bin ich ja, wie du vielleicht gemerkt hast, ja ein verhältnismäßig kommunikativer Mensch, der auch sehr dazu neigt, also es ist ja nicht mal so, dass ich den Leuten ein Gespräch aufbinde, sondern es ist mir ja nicht gegeben, in einer Menschenmenge zu verschwinden. Ich komme in einen Raum und die Menschenmenge teilt sich vor mir. Ich sitze da, hi. So, und jetzt kannst du entweder so tun, als wärst du unsichtbar, was aber nicht funktioniert, oder du sagst halt, okay, ich bin da, was machen wir jetzt? So, was natürlich dazu führt, dass ich in einer Kneipe sitze und innerhalb von 30 Minuten mindestens 2 neue Freunde habe. Und sehr häufig ist es halt auch der Kneipier, der dann mein Freund ist. Was dazu führt, dass mich sehr oft irgendwelche Köchinnen, Gastwirte unter ihre Fittiche nehmen und mir dann ein Tellerchen Gulaschnudeln hinstellen oder irgendwie sowas. Und wenn ich das dann so 2-3 Mal gemacht habe und dann irgendwann kriegst du auch so das Rezept verraten. Oder Kind, das macht man doch nicht so. Kind, wann hast du denn das letzte Mal was gegessen? Das geht doch so nicht. Komm mal mit, ich mach dir das mal. Ich zeig dir das mal. So, und so habe ich mir eigentlich aus sämtlichen Gastronomie-Einrichtungen, die ich in meinem Leben so regelmäßiger besucht habe, irgendwann halt sämtliche Hausrezepte geklaut. Meistens mit Erlaubnis und Anleitung. Weshalb meine Küche doch recht einseitig ist, was die Thematik angeht. Ich bin halt sehr gut in Soßen, Pastasoßen aller Form und Art. Aber zum Beispiel Fleischküche bin ich komplett raus, weil ich es nie selber gegessen habe, großartig. Und weil es mir immer selber zu viel Aufwand war. Aber eben so Sachen wie Pastagerichte, Nudelsoßen, Soßen allgemein, das kann ich. Also das läuft.
Fleischdinge habe ich ausschließlich durch Jonas gelernt, glaube ich. Weil wir, als wir zusammen wohnten, ich will nicht sagen, es hat einen internen Wettbewerb ausgeschrieben haben, aber man könnte es schon fast so nennen, möglichst wenig den Herd zu benutzen. Und unser längstes war, glaube ich, ein halbes Jahr, wo wir ausschließlich auf Feuerstellen unser Essen zubereiten. Was heißt, Jonas kam abends von der Arbeit, ich kam von der Uni, oben drüber hört man eine Fritteuse angehen und wir machen schon mal den Grill an. Also sprich, alles, was ich über Fleischzubereitung weiß, weiß ich vom Grill. Und ansonsten, wie so vieles in meinem Leben, auch das meiste, was mit Kochen zu tun hat, war einfach Sturheit.
Und nicht einsehen wollen, wenn man verloren hat.
Nicht einsehen wollen, dass das andere können und ich nicht. Weil es kann keine Hexerei sein. Ja. Und ja, dann halt, ne, viel experimentieren. Gerade im Überlegen, aber nee, eigentlich ging das relativ zügig. Ich glaube, als ich erstmal, sagen wir mal, unter der Haube war, ging das ganz gut. Ich bin dann allerdings auch jemand, das habe ich vielleicht von zu Hause mitgenommen, ich koche. Ich dulde keine anderen kochenden Menschen in meiner Küche. Und dann bleibt dir halt auch nichts anderes übrig, als dich ständig zu verbessern, weil, ja, wenn man die Kontrolle nicht abgeben will.
Ja, ach, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.
Natürlich nicht.
Wobei ich tatsächlich sagen muss, aber das habe ich schon mehrfach auch in diesem Format, glaube ich, schon erwähnt. Jonas ist tatsächlich der einzige Mensch, den ich in meiner Küche ertrage. Aber einfach aufgrund der Tatsache, wir haben ein in irgendeiner Form geartetes Konzept und wir haben eine funktionierende Befehlskette. Und es ist mir egal, ob er kocht und ich bin das Assistenzelfchen oder ob ich koche und er ist das Assistenzelfchen. Aber es ist von Anfang an.
Es muss klar sein, wie die Hierarchie ist.
Es gibt eine Hierarchie und du stehst dem anderen nicht in den Füßen rum.
Ja. Ja.
Das macht mich wahnsinnig. Also, das macht mich ja generell schon wahnsinnig, aber wenn Menschen in der Küche das Prinzip Hierarchie nicht verstehen, das ist zum Scheitern verurteilt. Das kann nicht gehen.
Ja. Absolut.
Aber da, also das muss ich wirklich sagen, da habe ich auch viele, viele Mitbewohner und viele, viele Menschen gehabt, die mit mir zusammen gekocht haben oder es versucht haben. Und Jonas ist der Einzige, bei dem das geht, ohne dass ich irgendwann anfange, Dinge zu werfen. An dieser Stelle liebe Grüße an einen bestimmten Ex-Freund, der das hier nie hören wird, der von mir mal einen Beutel Polenta an den Kopf geworfen bekam. Nein, es tut mir nicht leid, du hattest es verdient.
Ach, ach, ach.
Und ja, so ein halbes Kilo Polenta tut weh.
Auf jeden Fall.
Aber es war auch eine schöne Schweinerei hinterher.
Ja, aber das...
Hast du in deinem Leben schon mal Polenta gekocht?
Nee. Weil das was ist, was mich von der Konsistenz her abstößt.
Okay.
Ich kann es halt nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ne? Ich hab's noch nicht gegessen, ich kenne es nur von Bildern und Videos oder daneben stehen und mal anstupsen. Aber es erinnert mich zu sehr an Grießklößchen, als dass ich es probieren würde.
Also ich sag mal so, du kannst das wohl, wenn du es kannst, zubereiten in einem Rahmen von Konsistenz wie Kartoffelbrei bis Konsistenz zu Umbau zu Grießklößchen. Aber das ist ein Spektrum. Quasi. Das Problem ist nur, ich kann das nicht. Das heißt, immer wenn ich mit Polenta gearbeitet habe, was ich sehr oft versucht habe in meinem Leben, hatte ich entweder formbaren Beton oder Flüssigkeit. Dieses Viskositätsstadium von Kartoffelbrei habe ich nie erreicht, zu keinem Zeitpunkt. Was auch der Grund für vorher genannten Wutanfall war.
Vielleicht probiere ich mich demnächst mal an Polenta.
So Polenta und Knoblauch und Parmesan und Dinge, eigentlich eine voll geile Sache, wenn man es kann. Ich bin halt nur zu dumm. Geschmacklich eigentlich ziemlich gut.
Okay. Ja, muss ich mal versuchen.
Na gut, ich würde mal sagen, da haben wir jetzt eine Stunde voll. Wollen wir an der Stelle die Aufnahme beenden?
Ja, können wir machen.
Ja, dann. Es war mir wie immer eine Ehre. Man hört sich.
Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.